meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Lasst mich euch ein Zeugnis sagen über ein Thema oder ein Gotteswort, ein biblischer Ausdruck, der auf den ersten Augenblick uns seltsam anmutet. Ich möchte heute früh etwas bezeugen von göttlichen Unmöglichkeiten. Da wird man fragen, gibt es denn das? Gibt es denn Dinge, die unmöglich sind bei Gott? Das ist die große Frage. Ich habe dieses Wort, das heißt, auf gar keinen Fall, unmöglich, durch das Neue Testament verfolgt und habe gefunden, dass es 84 Mal, 84, 7 mal 12, zwei sechsten Füllezahlen aus der Zahlenreihe von 1 bis 17 vorkommt. Ich habe gestaunt, wie viele Unmöglichkeiten Gottes und zur Heilsfreude, zur Heilskraft, zur Heilserwartung dienen, wie die Schriften der Unmöglichkeit Gottes uns innerlich befestigen und trösten, in manchen Stücken stärker als das, was Gott alles möglich ist. Wenn man einem Menschen sagt, Gott ist der große Planer, der Schöpfer und der Erlöser und der Heiler und der Heiliger und der Vollender aller Wesen und Welten. Er ist der, der in seinem Sohn Leib würde, der wiederkommt und so weiter, so spricht das viele nicht mehr an. Wenn wir aber jetzt von der Gegenseite hören, was Gott unmöglich ist und was dem Herrn unmöglich ist, dann leuchtet uns das auf. Und wir haben einen viel stärkeren Trost aus diesem scheinbar negativen Zeugnis als aus den Dingen, die in den Augen der Welt abgedroschen und lächerlich und unmöglich sind. Das war mir psychologisch gesehen ein tiefes, beglückendes Erlebnis. Und biblisch betrachtet ist das etwas, was wir brauchen zu unserem Heil, zu unserem Frieden, zu der Unwandelbarkeit unseres Glaubens. Und davon lässt sich jetzt ein Zeugnis geben. Was ist bei Gott unmöglich? Und wenn wir das erkennen, dann wird eine tiefe Freude in uns lebendig werden über diese göttliche Unmöglichkeit, diese göttlichen Unmöglichkeiten. Wir werden gleich verstehen, wenn wir nun hineingehen in den Zusammenhang dieser kostbaren Zeugnisse. Ich nenne euch 10 göttliche Unmöglichkeiten. Erstens, es ist unmöglich, dass der Logos und der Nomos, und sie darf Deutsch sagen, dass das Gesetz und die Aussagen Gottes, dass sie gebrochen werden. Unmöglich! Und wenn die ganze Welt sich darüber lustig macht, und wenn alle dagegen ankämpfen, es ist unmöglich, dass Gottes Wort nicht Wort für Wort verbal, ja sogar literal, verbal heißt Wort für Wort, und literal heißt Buchstabe für Buchstabe, sich erfüllt. Zumal der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber der gleiche Buchstabe, der Jad oder Jod, das ist ein kleiner Buchstabe, der wird nicht umfallen, wird nicht hinfallen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber von Gottes Wort wird kein Buchstabe vergehen. Es war mir heute Morgen eine gewisse Erschütterung, muss ich sagen. Als ich in dem badischen Sonntagsblatt las, dass Professor Dr. Stählin, ein Schweizer, ihr werdet ihn kennen, Professor Stählin, was er der Meinung ist, die Himmelfahrt kann man nicht so nehmen, als sei Jesus in andere Räume nach oben hingefahren. Das muss man ja geistig nehmen, dass wir innerlich der Herr durch Gott bitten und gestärkt werden. Ich war tief bewegt, denn ich hatte so eine tiefe, heilige Ehrfurcht, Bewunderung und Hochachtung vor Stählin. Professor Dr. Stählin. Lebt er übrigens noch? Lebt noch. Muss aber ein alter Herr sein. So, also, die verbale Auffassung, die infantile Auffassung, in der man sich ja lächerlich macht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist, dass er in einer Präexistenz bei Gott war, dass er rein ist und nicht sündig ist, dass er starb und lebendig wurde und hinauffuhr in den Himmel, hinaus, empor. Man macht sich damit lächerlich. Das könnte man heute nicht mehr glauben. Das waren solche Leute, solche Professoren und Pfarrer und Prediger, die seither Recht gehalten haben an dem klaren Bibelwort. Und deshalb ist das wirklich keine Anklage sein. Es ist nicht eben im Zug der Zeit, das gerüttelt wird von den Säulen göttlicher Wahrheit. Ist es mir als erstes wichtig, die Unverbrüchlichkeit des Gesetzes und des Wortes Gottes zu dokumentieren und zu bezeugen. Ich will aber nur zwei oder drei Schlüsselstellen geben. Matthäus 5, 18 aus der Bergpredigt, das erste Wort, wo wir lesen. Matthäus 5, das 18. Da ist es. Sich der Himmel und die Erde vergehen, sie werden also vergehen. Diese Erde und dieser Himmel, sie werden vergehen. Soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann ist das Gesetz erfüllt. Und dann wird das Gesetz abgelöst durch das höhere Gesetz des Geistes und der Liebe. Das Gesetz des Buchstaben und des Wortes. Aber bis dahin wird nicht ein Jota vergehen. Und so haben wir, sobald ich heute nicht das andere doch auch noch vorlesen, weil es in die nahe Endzeit weist, wo der Herr Jesus sein Volk Israel wieder ergreift, was ja auch viele nicht glauben. Viele bedeutende Männer sagen, Israel hat Gott gewirkt, es kommt nicht mehr an die Reihe. Vielleicht zuletzt, wenn alle Völker errettet sind, dürfen sie sich noch hinten anschließen. Aber Israel hat keine Zukunft mehr. Seine Verheißungen haben wir übernommen. Das liegt ja sehr stark. Ist aber nicht wahr. Stimmt nicht mehr. Israel hat und erhält seine Verheißungen. Lesen wir aber aus dem 24. Kapitel, Matthäus 24, Vers 35. Da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen auf gar keinen Fall vergehen. Und mehr. Ich habe alle die Stellen aus dem Griechischen herausgesucht, die eine verstärkte Erneuerung sind. Auf gar keinen Fall sollen meine Worte vergehen. Alles andere zerbricht. Jedes Familienglück, jedes Eheglück, jede Staatsform, die Erde und alles, was da raus und da drinnen ist, alles zerbricht, alles verbrennt, alles erleidet einen Bankrott. Aber Gottes Wort kann nicht vergehen. Und das bezeugen wir in einer Zeit, wo Gottes Wort lächerlich gemacht wird, angefochten wird, überall. Aber ich will diesen ersten Punkt verlassen, obgleich ich gerne noch aus dem Hebräerbrief und der Titusbrief ein paar wunderschöne Zeugnisse für das Wort Gottes, für die Unmöglichkeit, dass es gebrochen werden kann. Und deshalb, ich kenne Leute, wenn sie in Anfechtungen sind, da schlagen sie ihre Bibel auf, die ihnen ein Trost ist, eine Hilfe ist. Zum Beispiel, wenn Leute in die Schwermut zu fallen drohen, dann lesen sie, auf das meine Freude in euch sei. Oder völlig in euch sei, heißt es sogar. Und dann legen sie ihre Bibel auf den Stuhl, knien nieder, legen sie Hand auf diese Verheißung und sagen, Vater, du kannst alles nur nicht lügen. Es ist unmöglich, dass du dein Wort sprichst. Bitte sieh dir in meiner Angst, in meiner Schwermut, in meinem Abziehen, meine göttliche Freude, deine göttliche Kraft, bitte sieh dir, ich stehe sonst zugrunde. Und wenn man das tut, erfährt man Erhörung. Und wenn man einsam nicht zum Ziel kommt, muss man sich einen oder eine oder einige holen, die beten können. Und das sich vereinen. Und dann macht es Gott sein Wort, weil zwei oder drei Bitten um was sie wollen, das soll ihnen werden. Oder das wird ihnen werden. Meine Freunde, das ist nur eins. Darüber wäre viel zu sagen, der ganze Kampf gegen die Inspiration der Bibel und alles das, was sich jetzt überall breit macht, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Wie frech öffentlich gelästert wird über das Wort Gottes. Bei uns in Deutschland sicher mehr als in der Schweiz. Das glaubt man gar nicht. Aber ich gehe weiter und sage zweitens. Und jetzt kommt ein Wort, das schon Hunderttausenden, man darf ohne Übertreibung sagen, Millionen von Menschen zum Heil geworden sind. Millionen. Ich habe selbst an Hunderten oder Tausenden von Menschen dieses Wort erprobt und weiß, dass die Evangelisten, alten Kollegen, die noch wirkliche Seelengewinner waren, in einem brennenden Herzen, die Leute zu Jesus gelockt und geladen haben, dass sie dieses Wort gebrauchen. Ich nenne nur zwei Männer, Jakob Peter, der Gründer der Selbstevangelisation, und Pastor Ernst Modersohn. Zwei Männer der letzten Zeit, der letzten 50 Jahre oder 100 Jahre oder ja, 50 Jahre. Wir haben durch dieses Wort Zehntausende gewinnen können. Und ich sage euch das Wort deshalb, meine Brüder und Schwestern,
damit ihr dieses Wort euch einprägt, nicht nur für euch persönlich. Für euch persönlich habt ihr fast alle erfahren. Sondern dass das Wort euch zu einer Hilfe wird. Zu einer Methode, wie man Menschen zu Christus locken und leiten kann. Die Abschnitte da selbst viele hundert oder tausend Mal erfahren. Es ist das bekannte Wort Johannes 6, Vers 37. Gewöhnlich sieht man nur die zweite Hälfte des Wortes. Und die erste Hälfte, die lässt man liegen. Da habe ich jahrzehntelang gemacht. Die zuletzt merkte, dass das Wort aufblüht in einer gewaltigen und wunderbaren Kraft und Schönheit und Vollumfang, wenn man es nicht auseinanderschneidet. Wenn man es kurz zusammengefügt hat, das soll der Mensch, das sind auch für die Bibelworte. Das sind auch für die Bibelworte, nicht nur für die Ehre. Ja, ich lese also Johannes 6, Vers 37, um euch hier eine wunderbare Waffe gegen den Feind und gegen den Zweifel in die Hand und ans Herz zu legen. Ich lese das ganze Wort. Alles, was mir der Vater gibt, jetzt zu mir kommt. Bitte. Alles, was mir mein Vater gibt, jetzt zu mir kommt. Und jetzt sind zwei Fragen. Erste Frage. Was hat der Vater dem Sohn gegeben? Zweite Frage. Gibt es etwas in der Welt, was der Vater dem Sohn nicht gegeben hat? Ihr Schriftgelehrten, Basler und Umgebung, es gibt nichts, was der Vater dem Sohn nicht gegeben hat. Der Vater hat dem Sohn alles gegeben, weil er ihn liebt. Und nun sagt der Herr, der ewige Mund der Wahrheit, meine Brüder, der nicht lügen kann, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Glaubt ihr das?
Ja.
Der einer glaubt. Und da glaubt auch einer.
Ja.
Meine lieben Freunde, alles, was der Vater mir gibt, in dem Wort gibt, bedeutet, dass der Sohn die wachsende Maße, die er bekommt, die er nicht von Anfang an alle hat. Zum Beispiel hat der Sohn, als er auf Erden war, nicht gewusst, wann das Ende der Zeitalter ist. Und wann er wiederkommen wird, und wann Israel es errettet, wann die Gemeinde errettet ist. Aber nicht so, dass das auch die Engel nicht, auch der Sohn ist. Damals hat er das nicht gewusst. Aber in dem Augenblick, wo er all die Dinge in die gleiche Zeit Gottes zu seiner rechten Platz nahm, da hat ihm der Vater weiter gottreibende Erkenntnisse gegeben, zum Beispiel alle die wunderbaren Dinge der paulinischen Geheimnisse hat er dann der Gemeinde gegeben, und dem Sohn hat er die Zeitpunkte gesagt. Das geht aus manchen Stellen hervor. Deshalb heißt es nicht, was der Vater dem Sohn gegeben hat, sondern was der Vater dem Sohn gibt. Das ist ein kontinuierlicher Präsenzwort, was er ihm gibt. Der Vater gibt dem Sohn immer mehr, immer größer. Aber alles, was er ihm gibt, und das ist wirklich alles, dass wir zu ihm kommen. Deshalb brauchen wir keine Furcht zu haben. Der oder jener oder dieses Wesen oder jenes Geschöpf wird einmal nicht zu Gott kommen. Alles, was mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und davon lassen wir uns nicht trauen. Jetzt kommt der zweite Teil. Und wer zu mir kommt, und jetzt wird dieser Wille des Vaters gewissermaßen hineingelegt in den Willen des einzigen Geschöpfes. Und wer zu mir kommt, also muss das betreffende Wesen, ob das ein Mensch ist oder ein Engel oder was es auch sei, das muss durch den Willen, diesen Entschluss fassen. Und wir ihn einmal fassen. Und wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Bitte Gott, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Wenn ein Mensch vom Geiste Gottes überführt ist, dass er ein verlorener Sünder ist, dass nichts Gutes in ihm ist, dass er nur böse ist, dass er unfähig ist zu allem Guten und fähig zu allem Bösen, wenn er das erkannt hat. Wenn er vielleicht ihn überrollen will und in die Schwermut der Verzweiflung zwischen will, da darf er glauben, dass er kommt und erfahre Hilfe, Heil, Herrlichkeit, Freude, Dienst und Seele. Das darf er glauben, das ist geboren, wir kommen nachher noch dran. Das sind wunderbare Dinge. Und nun heißt es, wer zu mir kommt, auf dich, heute sind die Menschen eingeladen. Erst in den Gerichten sind sie vorgeladen. Einer Vorladung muss man folgen. Einer polizeilichen oder gerichtlichen Vorladung. Einer Einladung braucht man nicht zu folgen. Wenn ich einer einlädt, ein Kiesenschlosser, der werde ich nicht hingehen. Ja. Und vorladen, aber wenn ich vorgeladen werde von meiner Behörde, dann muss ich hingehen.
und so erfüllt Glück an die Menschheit eine Einladung. Der Gnade. Später kommen die Vorladungen den Gerichten. Da müssen wir dann Leute sagen. Die müssen sagen, Mensch, du wirst einmal zu Jesus kommen. Aber wenn du jetzt frei zu dir kommst, als verlorener Sünder, dann bekommst du Vergebung deiner Sünde. Dann wirst du nie auf gar keinen Fall hinausgehen. Aber wenn du deine Sünde nicht mehr reden willst, wenn du in deinem Sieg, deine Verhaftung und deine Trotz bleiben willst, dann musst du einmal nicht zurückkommen. Du kannst Gott nicht entgehen. Er hat längere Beine als du. Und wenn du da voll läufst, dann kannst du richtig laufen, bis das Grab hinaus. Mein Glaube, meine Freunde, wer zu mir kommt, der werde ich nicht hinausgehen. Und wenn dann so ein armer Mensch, der sich als Sünder erkannt hat, täglich, das muss man nicht vorsehen, die meisten Menschen können nicht sehen. Und umgekehrt, dann muss man vorsehen. Und zwar kein so langes Gebet, sondern ganz bewusst. Der Jesus Christus Gottes Sohn, soweit täglich immer der, der Jesus Christus Gottes Sohn, nenne ihn, Namen, der Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir meine Sünden, ich gebe dir mein Leben, meine Vergangenheit, mein Herz, mein alles, alles, Herr. Richte mich zugrunde, wenn ich mein Leben in meiner Hand behalte. So wie ich hier, du bist der Retter, du bist der Heiler, du hast mich lieb. Und so bete ich die Menschen hinein, die den Heilsplan in das Herz legen. Und die beten danach. Ich habe erlebt, dass das Gehör und Gehör und Ohren, die ihm seine Stunde nachgebetet haben. Ein einziges Mal hat einer gesagt, während ich betete. So, jetzt sagen Sie mich mal beten. Das war ein landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter von 23 Jahren. Das einmal erlebt, das habe ich seit 20 Jahren mal erlebt. Dann kam der zu mir und hat endlich geklopft an die Tür herein. Ich dachte, ich war schon viermal an der Tür. Ich habe nie den Mut gehabt, zu klopfen und zu ihnen zu kommen, weil ich weiß, um was es geht. Weil ich weiß, ich wusste das falsch gewesen und ich wusste alle meine Sinn. Aber jetzt habe ich den Mut. So kam der Mann. Ganz gesagt, der Hilfsarbeiter. Mein Professor, mein Doktor, der Herr. Und dann habe ich ihn gesprochen, habe ich verlegt gezeigt. Und er war so aufgeschlossen, so zubereitet mit den Heiligen Geist. Dass wir dann nach 20 Minuten niederblieben und sagten, so mein lieber junger Freund, wollen Sie zu mir kommen? Ja, sagt er, dafür bin ich ja gekommen. Und wollen Sie ihm alles geben, wirklich alles, all Ihren Trotz, Ihre Vorzeit und Ihre geheimen Sünden. Ja, ich habe Ihnen ja alles gesagt, ich habe gar nichts verborgen. Ja, dann wollen wir beten, beten Sie mir nach. Dann habe ich angefangen, Herr Jesus, wollte ich sagen, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Herz. Ich habe so, dass Sie die Absage an die Teufel, Welt und Fleisch und Sünde und eigene Ich. Die Hingabe an Jesus, den Sohn Gottes, da habe ich gebeten. Auf einmal sagt er, so, jetzt sind Sie mal still, jetzt lassen Sie mich mal beten. Und dann hat er weiter gebeten. Aber nicht mit einer Kraft, so habe ich denn ein erweckten Leben hören. Das war ein Christenfeld, bei einer kleinen Dörf, bei uns im Bühnenhaus. Das war gerade 20 Jahre gewesen, 15 Jahre. Meine Freunde, wer zu mir kommt, dann werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Und wenn der Leute nachgebetet haben, und ich Amen sagte und ihre Hand auf meine Hände auf ihr Haupt legte und sie den Herrn noch einmal übergab und sie segnete. Und ich frug, da hat sich Jesus jetzt hinausgestoßen oder angenommen. Da kam immer wieder vor, dass Leute sagten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das heißt so, lesen Sie mal, was da steht. Wer zu mir kommt, denn werde ich nicht, denke ich, dass ich die Stadt gedruckt, nicht, das heißt auf gar keinen Fall. Dann lasse ich die Leute das einmal oder zweimal oder dreimal. Ich habe manche jetzt schon achtmal vorlesen. Das ist nochmal, dass ich nicht hinausgehe. Hat Jesus nicht hinausgehört? Nein. Nein. Ja, woher wissen Sie denn das? Woher wissen Sie denn das, dass Sie nicht ausgestoßen hat? Er hat ja gesagt, und steht ja in der Bibel. Wenn Sie das sagen, dann sind Sie hier. Wenn Sie nicht mehr auf Ihre Gefühle abstellen, sondern auf das Wort Gottes abstellen, dann sind Sie hier. So wird man Menschen zu leben. So habe ich schon seit 2000 Jahren die Evangelisten gemacht. Und auch die großen Seelengewinner. Diese alle lieben. Sie haben in diesem Wort viele Menschen bewegt. Siehste, geh hin und tue das gleich. Wenn du in einem Jahr einen Menschen bewegt wirst, ich darf noch 20 Jahre leben, bis der Herr kommt, dann darfst du 20 Menschen doch bewegt werden. Ja. Oder 140, vielleicht auch 140, wenn du ja 3 oder 4 bewegt wirst. Meine Freunde, das ist eine ernste Rechnung. Eine wunderbare Rechnung. Deren Wirklichkeit man erlebt, erproben und erfahren kann. Wenn das zweite Wort, wer zu mir kommt, dann werde ich auf keinen Fall hinausgehen. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch als verlorener Sünder zu Jesus kommt und hinausgezogen wird. Die Unmöglichkeit. Ich habe Leute gefragt, ja, wenn ich die aber
letztens der Frau während der ganzen Stadt ein zerbrochenes Frauenzimmer. Dürfen Sie dann auch gelesen kommen? Und wenn du ein Mörder wärst, dürfen Sie dann auch gelesen kommen? Dann sagen Sie ihm, und wenn Sie noch 10, wenn Sie noch 100, wenn Sie noch 1000-mal so schlecht wären, wie Sie sind, dann dürfen Sie doch gelesen kommen. Denn es ist unmöglich, dass Jesus einen Herr als Sünder zu ihm kommt und sich auf sein Kreuzenschwert von Golgatha auf das Blut beruft. Das wäre hinausgeführt wird. Unmöglich. Eine göttliche Unmöglichkeit. Und das ist unser Leben. Das ist unsere Kraft und unsere volle Gewissheit und unsere Freude. Drittens. Jetzt geht's weiter. Römer 4, Vers 8. Jetzt geht's tiefer. Jetzt habe ich da eben erst über die unterste Stufe genannt, die wir alle erlebt haben, aber die wir vielleicht noch nicht von der Menschen vermittelt haben. Wenn du auf die Stufe dich gestellt hast, du denkst dich, ey, du hast das, das vollbracht. Und so weiter, dann darfst du auch andere auf diese Stufe führen. Dann sprengt dein Herz, dass auch andere das bekommen, an Heil, Freude und Heil, Gewissheit und Heil, Sicherheit, auf deinem Herzen leben. Also nun das Dritte. Ich schlage auf Römer 4, Vers 8. Es wird jetzt tiefer, es wird jetzt weiter und höher. Und da heißt es, Römer 4, 8, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde auf gar keinen Fall zu rechnen. So heißt das nicht. Auf gar keinen Fall ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch sich beruft auf das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod und sein Sitzen zu rechnen als unser Fürsrecht, als unser Rechtsanwalt. Es ist unmöglich, dass einem solchen Menschen, und wenn er die größten und schrecklichen Sünden begangen hat, dass Gott diesen noch zurechnet. Unmöglich, wenn er in Wahrheit das Heil erfasst hat. Ob das nur mit einer Beichte vor Gott oder auch einer Beichte vor einem Menschen sich vollzogen hat, nicht das Entscheidende. Obwohl es mir dies, kann man allein kaum in Ordnung bringen. Kaum. Das ist erstens Zauberei gewesen und zweitens schwere Sexualität. Wenn man da geht, auch Mörder. Eine ganze Reihe von Mörsen, von denen meiner Zeit wurde erlebt, dass Menschen gute Mörder waren. Auch das, das muss einmal vor Menschen gesagt werden. Da muss man vor Menschen einmal sich erleben. Zum Status vor Nachfahren. Aber darauf kommt es nicht an. Ob allein, ob einsam oder gemeinsam, ob mit Beichte oder ohne Beichte, entscheidend ist, dass man sich beruft auf das vollbrachte Erlösungswerk und sagt, Herr, was ich verdient habe, zugetragen. Die Strafe, die ich hätte erleiden müssen, hast du an dir vollziehen lassen. Du bist merklich schuldig. Und das hat Gott angenommen, diese Stellvertretung am Kreuz. Sonst hätte er dich nicht lebendig gemacht und auf dem Grabe hinaufgenommen zu seiner rechten Ehrlichkeit. Wer das von Herzen glaubt, in dem rechnet Gott die Sünde nicht zu. Gott hat die Sünde der Welt seinem Sohn zugerechnet. Das glaube ich. Der Sohn bezahlt. Ich will euch eine ganz einfache Begebenheit erzählen, die euch das so letztendlich macht, dass ihr es wieder vergesst. Und dass ihr es nicht nur für euch in eine große Heilfreude und Heilsgewissheit, in eine große Dankbarung und Anbetung hineinkommt, sondern dass ihr fähig seid, das auch anderen zu vermitteln. Anderen zu vermitteln, dass auch andere das haben. Das können wir in dem Maße, wie unser Leben, das eigentlich ist, zerbrochen ist, sondern in der Heiligen Welt. Setzen von uns Krönungsreste aus, die andere Szene zu führen. Das ist eine kleine Geschichte, will ich euch jetzt sagen, damit ihr das versteht. Ein Junge spielt Fußball auf der Straße. Kleine enge Straße in einem kleinen Fest. Kleiner Fürst, der ist der Kerl. Und wir sahen mit einem Ball da wieder Schutz. Dann fliegt der Ball steht in das Glasfenster eines Schuhmachers, der hinter seiner Werkstatt sitzt, ein großes Fenster und lädt die Seite kaputt. Und der Schuhmacher mit dem Hammer in der Hand kommt raus und mit Wüten, dass da so einer seine Seite kaputt gemacht hat. Und der Junge, der läuft von gleich nach Hause und sagt, Vater, ich hab was angestellt, Vater, ich hab die Seite von dem Schuhmacher kaputt gemacht. Er hat ja einen Hammer in der Hand gehabt und hat so ein böses Gesicht gemacht. Ich glaube, er hätte sich totgeschlagen, wenn er mich erwischt hätte. Und hat den Vater unter Tränen geklagt. Der Vater sagt, ja, Junge, wie oft habt ihr gesagt, er soll auf der Wiese Fußball spielen, nicht auf der Straße. Aber Gott ist immer aufgebrannt. Geht ans Telefon, da hat er einen Nachbarn, einen guten Bekannten, der war Glasermeister. Er sagt, hören Sie mal, gehen Sie mal sofort
zu dem Schuhmacher so und so, und nehmen Sie mal ab, ich hätte noch heute eine starke neue Schreiberei. Ja, sagt er, gut, was wollte, mache ich. Und da ist der Lagermeister hin und hat nachgenommen und hat dann nach 2, 3 Stunden war die Feier wieder eingezogen. Und zwar eine viel bessere Schreiberei als vorher da war. Vorher, die war schon geschnitzt und flüchtig und überklebt, aber das war eine neue starke Schreiber, die war schon da. So. Und jetzt sagt der Vater Deutsch, brauchst du da keine Angst mehr zu haben. Das Vertragen ist mehr als gut gemacht. Ich habe bezahlt, weil du hast uns nicht so viel Geld. Du Kurse, weil du nicht dort hast. Aber ich will dir nochmal vergeben, du hast genug Schmerz gehabt und so weit, was keine Angst zu haben. Der Junge, der wagte nicht mehr durch die Straße zu gehen. Das war immer noch der Schuhmachermeister mit seinem fürchterlichen Gesicht, mit seinem Hammer in der Hand. Er sagte, weil der Vater braucht da keine Angst gehabt. Das soll durch die Straße gehen. Und endlich hat er das gewagt. Wie er vorbeiging, und da hat der Schuhmachermeister gerade durch die neue Helligkeit durchgeguckt, und sah den Jungen. Was hat er gemacht? Er hat den Hammer auf den Kopf gehauen. Er hat ihm freundlich zugelächelt. Denn dadurch, dass der Fuß die alte kaputt gemacht hat, hat er jetzt eine neue gute Scheibe gehabt. Versteht ihr, was ich sagen will? Und seitdem hat der Junge gepasst. Der Vater hat gefahren, vor keiner Angst mehr zu haben. So hat Gott der Vater durch das Blut seines Sohnes die Sünde der Welt gefahren. Vor keine Angst mehr zu haben. Du brauchst auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Wenn du stirbst, die Dämonen wohl ansiehst, dann sagst du, im Namen Jesu, weiß es, meine Sünde ist bezahlt, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Wir können ja in die Lage kommen. Es würde ja sein, dass du nicht so präsentieren, ein Essen der Tod, sondern dass manche Gläubige diese Leiden noch erleben auf deinem Körper. Und laut reißt, und der Geier, mein Geier, der hat auch in seinem Sterbe so laut geschrien vor Schmerzen, vor Weh, körperlichen und geistigen Lebensmitteln. Und eine Frau sagte, kein Zeitung, nicht so was denken, denn die Leute, sagt er so einer Leib, Jesus hat am Kreuz auch laut aufgeschrien. Der schrie laut, der schrie. Also gut und gut, merkt ihr das? Wer ist der Letzte, der abgerufen wird? Wer? Bin ich? Bist du? Mit einer von euch? So ist. Aber wir wissen, dass wir durch das Blut Jesu Christi einen triumphalen Eingang haben. Und dass wir den Mächten, die uns anfechten wollen, und wenn der Teufel käme, sagen wird, Namen Jesu, ich meine Schuld bezahlen. Und nun kommt das unmöglich. Es ist unmöglich, dass Gott jemand, der an dieses stillvertretende Opfer aus Golgatha glaubt, dem die Sünde nochmal zurechnet. Der Schuhmacher Meister wird sicherlich nicht gekommen sein zu dem Vater des Jungen. Sie müssen mir die Scheibe bezahlen. Sie wird sagen, was? Sie ist ja bezahlt. Hier haben Sie die Rechnung von meinem Nachbarn. Und Sie haben jetzt eine neue Scheibe. Das wird er nicht machen. Und so hat er keine Förderung mehr an uns. Wenn wir uns verlassen auf die Vollgültigkeit des Erlösungswerkes am Kreuz. Ich denke, die kleine Geschichte da von dem Fußballspiel mit dem Jungen und der Schreiber des bösen Schuhmachers, die kann euch von Nutzen sein zu eurer persönlichen Vollgültigkeit und Freude und zu eurer Ziel, die zu verhelfen mit Menschen. Kinder sind da oft viel zugänglicher als die sogenannten gebildeten Älteren. Erwachsenen, wir haben hier 1000 Fälle gerade. Wir glauben an das Blut des Sohnes Gottes, als die allein gelöst sind. Und es ist unmöglich, dass Gott eine Sünde zurechnet, wenn wir glauben, dass sein Sohn diese Sünde bereits bezahlt hat, als er die Sünden der ganzen Welt bezahlt. Und solche Leute sind im Gegenteil glückselig. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Sünde auf gar keinen Fall zurechnet. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch sich beruft, auf das Kreuz von Golgatha, auf die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod, auf sein Amt zur Rechten des Vaters als Hohepriester und auf sein Wiederkommen, um die Feinden einzunehmen und nehmen. Es ist unmöglich, dass erstens Gott dem nur Sünden zurechnet, zweitens ist es unmöglich, dass der Mitnacht nicht mit nach Hause genommen wird. Er wird mitgenommen, er verlässt sich drauf, auf das Wort des Herrn. Er wird wiederkommen und euch zu mir lehren, auf das, wo ich bin, auf ihr seid. Denn das Maus entwirrt Gott nicht entfällt. Kann er nicht. Kann er nicht. Wenn ich meinen Kindern was verschworen hatte, als sie mit rein waren, und kam dann nicht gleich dazu, dann sagten sie, Vater, du hast uns verschworen, du kannst nicht lügen. Unser Vater lügt nicht. Du kannst nicht lügen, Vater. Du hast uns verschworen, wir müssen das tun. Da haben sie sich wieder gefangen. Ich muss ihnen die Geschichte erzählen. Ich werde einen Spaziergang machen. Und da ist dann das übrig. Das wäre ja ein Wortbrüchiger und ein Lügner gewesen. Ja. Meine Lieben, wenn er nicht werde, sich die Kinder leihen, wenn er nicht ins Reich Gottes kommt, dann ist das Dritte. Das Nichtzurechnen der Sünde. Das ist alles. Großartig und herrliche Sache. Ich muss eilen, damit es nicht zu lang wird, und fahre 4 Stunden.
Jetzt sage ich etwas, das ich auf den ersten Augenblick kaum glaubt habe. Kaum glaubt habe. Was ist doch so? Aber ich lese euch vor. Ihr sollt keine Menschenworte hören, ihr sollt Gottes Wort hören. Lukas 6, Vers 37 und 38. Lukas 6, 37 und 38. Da heißt es, Richtet nicht. Und ihr werdet auf gar keinen Fall. Nicht mehr. Auf gar keinen Fall gerichtet werden. Ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht. Und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los. Gebt frei. Vergebt. Verzeiht. Seid gütig. Sagt anderen nicht nach. Das heißt loslassen. Herzlich. Und hassen. Und grimmig. Und stolz. Loslassen. Ein gelöster Mensch. Das sieht einen Menschen an und wer gelöst. Das sieht man an seinem Gang. Das sieht man an seiner Bewegung. Aus und seine Stirn und leuchtet aus seinen Augen. Ein Losgelassener kann andere lösen. Und er findet nicht losgelassen. Der kann jeden Tag 100.000 Predigten haben. Nein, das kann man nicht, aber zwei oder drei Predigten halten. Das ist kein Mensch, der frei. Ein Mensch ist froh. Ein Mensch spricht es. Man kann den Kopf fühlen mit allerhand theologischen Wissen. Das kann man. Aber loslassen, dass Menschen die Lösung kommen, die Freiheit, die Freude in den Predigten, das kann man nur dann, wenn man selbst vorher sich hat demütigen und lösen lassen. Ich spreche aus Erfahrung. Im Augenblick, wo ich mein Leben durchfürchte und auch das Letzte, was Gott nicht wohlgefällig ist, ihm sage, in dem Augenblick kommt eine wunderbare Vollmacht, andere zu lösen in unser Leben. Das heißt also, ich wiederhole in diesem Vers, lasst es los und ihr werdet losgelassen werden. Man kann auch übersetzen, sprechet frei. Freispruch. Wenn einer vor dem Gericht einen Freispruch hat, da besteht keine Anklage mehr, der ist freigesprochen. Sprechet frei und ihr werdet freigesprochen werden. Und jetzt noch den 38. Vers. Gebet und es wird euch gegeben werden, ein gutes, getröstetes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß schütteln. Denn mit demselben Maße, mit dem ihr messet, wird euch gemessen werden. Das ist unglaublich. Dein Wille wird es erwähnt, dass man Vergebung seiner Sünden bekommt. Der Weg, um nicht gerichtet zu werden, der würde darin bestehen, dass auch wir nicht richten. Ja, das ist richtig. Aber das kann ja kein Mensch von sich sein. Kann kein Mensch vergeben. Das kann ich nicht. Vergeben will ich ihm, aber nicht vergeben. So sind die meisten Menschen eingestellt. Aufgläubige. Meine Freunde, wenn wir die Vergebung Gottes und Christi erlangt haben, dann können wir gar nichts anderes als auch vergeben. Und dass wir vergeben, ist der Beweis dafür, dass wir Vergebung erlangt haben, oder ist der Weg dahin, dass wir Vergebung in dem Augenblick erlangen, wo wir selbst vergeben. Der viele Streit und Neid und Kampf und Verleumdung und Vorteil und das Mensch. Oder die Formen? Frauen. Im Augenblick, wo wir zu vergeben bereit sind, von ersten Werten, im Augenblick, dann wird uns die Vergebungsgewissheit ganz voll. Und dann können wir sie auch so bezeugen und verkündigen, in der Seelsorge und in der Wortverkündigung, dass andere zum Glauben kommen, herauskommen. Da brauchen wir nicht irgendeine Sekte zu sammeln, auf irgendeinen menschlichen Namen, um die dann da zu treten und so weiter, und da besondere Dinge einzubringen. Braucht man da nicht mehr. Da darf man Christus verkündigen, den ganzen Christus. Das ist sein Wort. Das ist sein Wort. Rettung aus dem Gericht. Unmöglich, dass ein Mensch, der aus dem Gericht gerettet ist, selber ins Gericht kommt. Zum Glück. Ich will noch einen Schritt weitergehen und um 5 noch etwas sagen. Etwas ganz Wunderbares. Etwas, was den letzten tiefsten Nerv aller Gläubigen herzlich berührt und anpasst. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, den 16. Vers. Das Wort kennen wir auswendig. Wir müssen es aber inwendig und anwendig lernen, weil wir müssen hineinschauen, seine verborgenen Tiefen, den ganzen Ernst und in die ganze Seligkeit eines solchen Wortes. Und dann dürfen wir das anwenden, praktisch erleben, bei uns, bei anderen. richtig lesen. Galater 5, Vers 16. Wandelt durch den Geist. Man kann auch übersetzen, wandelt den Geist. Das ist. Man kann auch übersetzen, wandelt den Geist. Die beste Übersetzung ist wohl die, wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Das ist wohl so, wie ich es verstehe. Diese Bedeutung. Wir waren doch wie der Geist Gottes, was ist der? Gut, das will ich auch. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe, ein Geist der Güte. Der Geist Gottes ist ein Geist, der die Sünde hat. Und ein Geist, der die Sünde liebt, die Sünde sucht. Und wenn wir in der Zielrichtung des Heiligen Geistes wandeln, was passiert denn dann? Dann passiert etwas. Das ist das wunderbar, ich lese es vor. Wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Oder wandelt im Geiste, mein Sohn. Und das Wörtchen uns hat sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen nicht nur kumulative Bedeutung. Das heißt, dass man sagt, und das ist ein Buch da, und das ist eine Uhr, und so weiter. Sondern das Wort und heißt auch, die Folge davon wird sein. Das Wort hat auch folgende Bedeutung. Die Folge, das Ergebnis, wird sein. Und seitdem ich das weiß, das ist die Bibel, ja, ich kann sagen, in vielen Stücken, in vielen Zusammenhängen aufgegangen. Ich will mal so übersetzen. Wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Die Folge wird sein, dass ihr die Lust des Fleisches auf keinen Fall zum vollen Ende bringt. Meine Lieben, hier steht nicht, da werdet ihr niemals in eurem Herzen die Lust des Fleisches spüren. Das ist da. Die Lust des Fleisches bleibt gegenwärtig, bleibt sprungbereit, solange wir im Fleisch leben. Die Lust des Fleisches bleibt. Aber wir brauchen die Lust des Fleisches nicht zu vollbringen. Wir brauchen nicht das auszuführen, was das Fleisch will. Brauchen wir nicht mehr. Und wenn wir dem Geiste oder im Geiste oder in der Zielrichtung des Geistes etwas umdrehen, ist das natürlich, wenn das Wort Zielrichtung kommt, vor nur sitzt. Wenn wir in der Zielrichtung des Geistes wandeln. Danke schön. Schön da. Gestern Abend sagte mir ein lieber gläubiger Arzt, einer Versammlung in Freiburg, Bruder Heller, wir brauchen den Heiligen Geist und Sauerstoff. Der Heilige Geist wird selbst und Sauerstoff für die Jungen. Feines Wort. Ja. Noch einmal, wir in uns wohnt die Lust des Fleisches. Und zwar so lange, wie wir Fleisch an uns haben. Und solange wir auf dieser Erde leben, haben wir Fleisch. Du hast Fleisch, ich habe Fleisch. Und in dem Fleisch, da wohnt der Fleisch vom Heiligen Geist wird sein. Der Heilige Geist, da wohnt uns Herz. Und hält das Fleisch in Tode. Weil wir in der Zielrichtung des Heiligen Geistes kommen. Aber wenn wir das tun, dann wird die Folge sein, dass der Fleisch nicht reagieren. Nicht opponieren, nicht rebellieren darf und sich nicht dürfen darf. Das Fleisch lockt zum Bösen, sieht nach unten. Der Geist lockt zum Guten, sieht nach oben. Und wenn wir nun in das Zielrichtung des Heiligen Geistes wandeln, zu unserer Kurve nicht, zu unserer Erde, dann werden wir das Böse, die Lust des Fleisches nicht ausführen. Dann ist sie latent, dann ist sie gebunden, dann ist sie ein Gefangener im Keller. Sondern der Gefangene im Keller ist, zugeschlossen, war geschlossen, dann kann er nicht raus, dann kann er kein Unsinn anstellen. Aber wenn wir den rauslassen, dann macht er alles kaputt. Und so ist es genau mit dem Geist. Vollbringend. Seit Kindern sind wir sind so, wie manche Gruppen von Gläubigen sagen. Das heißt es nicht. Raus ist, wenn ihr den vom Geist erfüllt seid, dann könnt ihr nie mehr sündigen. Das sind wir nicht. Dann können wir sündigen. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind erlöst von der Möglichkeit der Sünde. Oder von der Notwendigkeit der Sünde. Wir sind erlöst. Wir müssen nicht mehr sündigen. Da sagen wir, Herr Jesus, gegenwärtiger Herr, wenn du mir jetzt nicht hilfst, bin ich ein verlorener Mann. Mit Lüge, oder Nasche, oder Stähle, oder zornig, oder hochmütig, oder unversöhnlich. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, mit deinen Interessen, bin ich ein verlorener Mensch. Wenn wir so kommen, da ist die Sünde möglich, aber sie ist nicht mehr notwendig. Und wenn ich böse Lust anzieht, Gott sei gelobt, dann muss ich nicht. Ich spreche zur Lust, zum Stolz, zum Geist. Dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Das habe ich ja gestern gestorben, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir Wir sind also erlöst von der Notwendigkeit der Sünde, sind aber nicht erlöst von der Möglichkeit und nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde. Die Sünde ist immer da, in jeder Plakatfolge, in jedem Laden, für den Raucher an jedem Tabakladen und für die alten Frauen in jedem Modeladen und für andere in jedem Kinoplakat und so weiter. Die Sünde ist immer da. Und die Sünde ist wieder möglich, denn ihr habt ja Fleisch. Aber sie ist nicht mehr notwendig. Wir dürfen ihr, wir brauchen ihr nicht mehr zu folgen. In unserer Schwermut, in unserer Angst, in unserer Bosheit, in unserer Trägheit brauchen wir nicht zu beharren, weil in Christus Jesus und weil im Heiligen Geist die Kräfte Gottes vorhanden sind. Und nun heißt es, jetzt kommt die Unmöglichkeit, die wir herausstellen will, da heißt es also, ihr werdet die Lust des Fleisches auf gar keinen Fall verwenden. Es ist unmöglich, dass die Lust des Fleisches über dich zieht, wenn du dich in die Hände Jesu gibst, und in der Fehlrichtung des Heiligen Geistes deine Welt geht. Und wirklich, dass du sündig bist. Es gibt eine Sündlosigkeit in Christo Jesu, aber keine Sündlosigkeit in dir und in mir. Aber wir sind ja in Christo Jesu. Und deshalb dürfen wir durch den Glauben Augenblick um Augenblick Teilhaber sein, seiner Kräfte, Segnungen und Seligkeit. Das ist das Schönste, was ich sagen will. Es ist unmöglich, dass die Lust des Fleisches über uns triumphiert, dass wir Selbstmörder werden, schwierige Menschen, wenn wir auf Jesus schauen, dass wir, wie soll ich sagen, irgendeiner Naturanlage folgen. Das ist unmöglich. Wenn wir auf Jesus schauen, das natürlich Leben, allen Verdächtigen, dass einmal alle zu ihm kommen und frohlocken werden, das ist die andere Seite. Wenn wir die verlieren, gehen wir zugrunde. Was geschieht mit meinen Söhnen? Sie sind ungläubig gefallen. Eine Frau sagte mir, mein Mann ist in den gefallen, um eine fünf Söhne, die hatten fünf Söhne, sind alle fünf in den gefallen. Es waren alles prächtige Kerle. Aber keiner war bekehrt. Kommen Sie jetzt hier ewigen Endlos in die Höhe. Glaubt ihr das? Wie und immer? Wie und immer. Weg hat er aller Wege. Wenn er sagt, sie wird zu mir kommen, dann werden sie kommen. Und wenn ein Mensch in seiner Angst, in seiner Leid, in seiner Naturanlage, in seiner Erbelastung, von seinen Vorahnen her, wenn der irgendwas hier hineingerät, was an und für sich nicht richtig ist, so ist die Gnade Gottes tausendmal größer als wir frommen Pharisäer ahnen. Tausendmal größer. Halleluja, kann man da rufen. Halleluja. Gott sei Dank, was ist Auszeit? Was ist Auszeit? Ich habe meine aufmerksamsten Zuhörer gehabt, die an meinen Lippen hängen, die jedes Wort von den Lippen nahmen, die mit beiden Händen meine Rechte erfassen, meine Aufnahmen. Fähigen Zuhörer, die habe ich nicht gehabt in Seelen, vor denen Seelen. Das muss ich nicht grundsätzlich angesprochen mit frommen Leuten. Das waren sie nicht. Das waren Zugfäuster, Mörder in Berlin, Tegel. Da habe ich diese Zuhörer gehabt. Die brennenden Augen, die verloren. Die haben gewusst, dass die armen Leute sind. Die haben gewusst, dass die Mörder sind. Die haben gewusst, dass die lebenslänglich verurteilt sind zum Zugfall. Haben sie gewusst. Haben braune Kleider angehabt, die braunen. Die Gefängnis, die sagten, die blauen. Die haben blaue Kleider angehabt. Oh, ich habe viele gesehen. Meine lieben Freunde, für sie ist mehr Hoffnung als für einen frommen Pharisäer. Glaubt ihr das auch? Ja? Für sie ist mehr Hoffnung. Ich habe solchen Leuten gesagt, Kamerad, wenn ich manchmal mit sie angeredet, je nachdem, und manchmal mit du, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, und dein Temperament gehabt hätte in deiner Naturanlage, und schon eine böse Frau gehabt hätte, die immer selbst zu Wort haben muss, immer einen frechen Mund hier anhält, jedes Wort der Liebe und der Dankbarkeit fragen, die immer nur nörgeln. Und ich glaube, ich hätte auch ein Schulbein genommen, hätte auch durchgeschlagen, wenn ich auf mich angekommen wäre. Ich bin auch nicht besser als du. Wie ist besser als du? Keiner ist besser als der andere. Zwischen Menschen und Völkern gilt der Grundsatz. Es ist kein Unterschied. Es ist allzumal Sünder. Keiner besser als die andere. Da keiner schlechter. Da ist es wirklich wie überlagert. Der eine hat eine glückliche Naturanlage. Ist der Optimist. Wir freuen uns, wie ein Schmetterling das Leben, ein anderer hat eine schwere Naturanlage. Aber darüber dürfen wir nicht zu Gericht ziehen. Und keine Folgerung sind, keine lieben Freunde. Lügen wir uns. Die Sünde der Frommen ist viel schlimmer bei Gott als die Bosheit der Sünder. Sünde der Frommen. Wenn ein, zum Beispiel, ein Mensch etwas angestellt hat und kam, das kommt ins Gefängnis. Geht dann wieder zurück in seinen Beruf, obwohl das bei höheren Berufen ist das so. Das ist vielleicht der Holzbier von Berlin, ist der Sitz von der einen Ecke Deutschlands in die andere Ecke und geht versetzt zum Beamten, sagen wir mal, Oberingenieur oder irgendwie, höherer Akademiker, der war ein Kängel.
und das von ihr ging heraus, und einer hörte, ah, meine Schwester, die dort los, die hat ja geschwebt am Handfängel. Sie erzählt den anderen, der da, der da jetzt so freundlich bei uns, so dreißig und so weiter, der war im Gefängnis. Und der erzählt das weiter, macht der sich strafbar, der das weiter erzählt. Und die Sünde vor Gott, die der begeht, viel größer als die Sünde der, der sich im Gefängnis sagt. Das ist eine Tatsache. Wir müssen göttliche Maßstäbe anlegen. Deshalb haben wir Erfahrungen und Liebe und Verständnis. Die Menschen sind nicht gleich. Sind nicht gleich veranlagt. Und deshalb gibt es Dinge, die nach außen hin richtig sind. Wenn einer ein Sadist wird, oder ein Mörder wird, oder wer weiß was, schweres tut. Wenn wir an seiner Stelle gewesen wären, mit seinen Naturanlagen, du und ich, wir hätten auch nichts anderes getan. Und wer das mal angesehen hat, es gibt keine Sünde und kein Verbrechen, zu dem ich nicht fähig wäre, sagt einer der gescheitesten Menschen, die es gab. War kein Christ. Das war Goethe. Ja, das ist der Goethe. Jawohl, ein Wort von Goethe. Das hat mir den Mann, den ich sonst nicht sehr liebe, der mir nicht sehr sympathisch ist, der alte Goethe mit seinen 80 Jahren, mit seinen Liebschaften und so weiter. Aber dieses Wort hat mich wieder in meinem Herzen leer gerückt. Als junger Kerl ist mir sicher beschwert. Das nur nebenbei. Also noch einmal. Wollen wir nicht andere verurteilen, wenn wir andere richten, zu richten, guck mal, da hast du was der gemacht hat, was der gemacht hat und so weiter. Meine Lieben, tu das nicht. Ihr legt euch die Sprit in den eigenen Hals. Mit dem Maßstab, mit dem du andere richtest, wirst du gerichtet werden. Und keiner ist besser und keiner schlechter als der andere. Und wenn ihr wisst, was ein Mensch leidet, der irgendeine schwere Sünde tut, mein Leben, oder sonst etwas, was der innerlich leidet, was der durchmacht, wie die Seele tot, wenn ihr das wüsstet, nur einen Bruchteil wüsstet, der sich erbarmen mit einem Volkchen und seiner. Seiner Frau und seinen Kindern und seinen Angehörigen. Das muss das euch sagen. Hier liegt der Grund, weshalb so viele Gläubige eine Vollmacht haben, weil ihnen diese totale Liebe fehlt, weil ihnen die totale Selbsterkenntnis fehlt. Also noch einmal, dies über die Lust des Fleisches kommt bestimmt. Und dem Fleisch dienen müssen ist eine Unmöglichkeit, wenn wir in der Zielrichtung des Heiligen Geistes leben, in dem Wort Gottes vertrauen. Denn das Instrument, dessen sich der Heilige Geist bedient, sind die Träume, man auch mal Traum benötigt, natürlich. Aber im Grunde, als er meinte, dass die Träume, diese Erfindungen, diese Wunder und Zeichen und Engelserscheinungen und all das zu entzeugt, dass man uns davor setzen will, das Instrument des Heiligen Geistes, das Wort, und dann steht geschrieben, dürft ihr euch nicht, mein Geist und mein Wort stehen eurer Mitte. Ich habe euch durch die genannt. Heute Nachmittag melden wir euch die anderen Einstücke. Die führen höher, die führen weiter, die führen bis zum Ziel der Vollendung. Und jetzt der teure Bruder Walder wird jetzt noch das Schlusswort sagen und wieder sagen und abschließen.